Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Echtzeitberichterstattung im Nachhinein zum Fahrrad und allem, was dazugehört. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas. Und tatsächlich nach ein paar Tagen, die ich mir Zeit gegeben habe, um einfach alle Eindrücke, die ich gewonnen habe, zu sammeln, zu realisieren und auch die Sachen, die ich sonst wahrnehme, genauestens zu analysieren, können wir euch natürlich dadurch noch besser berichten. Wie es denn war, auf wo waren wir?
Wir waren auf der Cycling World Europe in Düsseldorf. Kleiner Transparenzhinweis dazu, wir wurden von den Veranstaltern eingeladen im Rahmen der Blogger Lounge und zwar zusammen mit anderen hochkarätigen Personen aus dem Fahrradumfeld. Da kommen wir auch später noch dazu. Habe ich gesagt, wo es war?
Denke schon.
Okay, in Düsseldorf auf dem immer schöner werdenden und immer größer werdenden Areal Böhler.
Das ist ein Faszinosum, ich war jetzt das dritte Mal da, beziehungsweise wir waren zum dritten Mal eingeladen. Du warst von der allerersten Messe an dort, wenn ich mich richtig erinnere. Das war vor 7 Jahren schon.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, es war vor 7 Jahren. Das habe ich gelesen und ich weiß ganz genau, dass ich bei der ersten Ausgabe auch dort war. Und damals war es eine Halle und letztes Wochenende waren es wie viele Hallen? Ich zähl mal kurz.
Ich grabbel mal in dem Plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das ist natürlich ein großes Wort. Also es hat zwei sehr große Hallen, dann zwei kleinere Hallen und dann noch zwei kleinere Halle. Die Glühofenhalle. Bei der Kids zum Beispiel, das ist so eine kleine Halle.
Ah, okay.
Sind schön, man merkt auch Kaltstahlhalle, Halle am Wasserturm, Schmiedehalle, was das mal für ein Gelände war. Also da wurde heftig produziert und so sieht es auch aus.
Textilien wurden da nicht hergestellt, ne?
Danach hört sich's nicht an, ne?
Aber die Architektur könnte das Gleiche sein. Wir haben ja in Bamberg, wo wir herkommen, haben wir ja ein großes Areal auch, da war die Erba drin. Erlangen, Bamberg, vielleicht ein Textilhersteller, da habe ich immer in den Ferien gearbeitet und das waren ähnliche Gebäude, also ein großes Areal mit Backsteinbauten und diese Dachfenster, diese so schräg angeordneten, ne? Also damit Licht in die Hallen kommt. Und so war das bei denen auch. Also die Hallen, die sind, das hat der, ich glaube, Stefan Mali heißt
Stefan
er.
Mali. Ja,
der hat es erzählt, dass die quasi mit dem Areal gewachsen sind. Also erste Messe, da war eine Halle fertig auf dem Areal, renoviert. Jetzt sagen manche Leute, ja, aber da sieht man ja immer noch irgendwie abgeplatzte Mauerstücke oder so. Das soll so sein. Also die sind quasi in so einem shabby industrial chic renoviert. Aber mit hervorragenden sanitären Anlagen zum Beispiel auch drin.
Ja, die man auch sofort findet.
Ja, genau. Und da war quasi die erste Halle fertig, da sind sie rein. Und weil die Messe gut ankam und immer mehr Aussteller sich beworben haben, war dann im zweiten Jahr eine weitere Halle fertig. Also nicht wegen ihnen, das hat einfach der Betreiber gemacht. Und dann haben sie die dazu genommen. Naja, und mittlerweile, nach 7 Jahren haben sie 6 Hallen plus ein riesen Außengelände zur Verfügung.
Ich hatte neulich die Frage bekommen, wie es aussieht, ob die noch expandieren können, weil meines Erachtens aktuell die schönste Publikumsmesse in Deutschland.
Ja.
Und da sind ja noch mehr Gebäude, da sind ja auch Firmen in dem Areal Keine Ahnung, ob es funktioniert, ob es noch eine Halle gibt. Wird sich zeigen.
Auf jeden Fall auch ein korrekter Kamin. Oh ja, das stimmt. Und in einer sehr großen Halle ist eine Surfanlage drin.
Stimmt.
Da wollte ich auch schon mal hin, aber hat sich irgendwie noch nicht ergeben, obwohl ja Düsseldorf wirklich nicht sehr weit entfernt ist von mir.
Ach, wolltest du es mal ausprobieren?
Ja.
Nee.
Aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal.
Sag ich Bescheid, vielleicht will ich.
Ah ja, na, du bist ja auch verkappter Surfer, ne?
Ja, ich kann es halt nicht.
Ja, Surfer at heart, vielleicht. Okay, dann gehen wir mal, nachdem wir jetzt schon 6 Minuten 52 drumherum geplaudert haben, zum
ersten. Aber ich habe noch einen Punkt. Ne? Zur Lobhudelei gehört dieses Jahr auch erstmalig gutes Wetter dazu. Habe ich so noch nicht erlebt.
Ah, okay. Doch, ich schon. Ich glaube sogar auf der ersten oder später auch war eigentlich tatsächlich öfter mal sehr gutes Wetter dort. Letztes Jahr war es, glaube ich, sehr schlecht. War das letztes Jahr, wo wir patschnass am Freitag angekommen sind irgendwie?
Nee, das war vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr war es wirklich scheiße. Letztes Jahr war es scheiße.
Wir haben es hier mit Abstufungen von Scheiße zu tun.
Ja, beziehungsweise letztes Jahr waren wir dann auch ein bisschen vorbereitet. Also vorletztes Jahr war ich tatsächlich klatschnass und dann auch mit Ersatzklamotten nicht dran gedacht und auch das Hotelzimmer noch nicht eingecheckt, sodass man sich umziehen konnte, wie andere das gemacht haben. Schlaubis. Und ja, wir haben dazugelernt, aber dieses Jahr war es nicht notwendig, weil einfach wunderbar das Wetter war.
Ja, genau. Sollen wir mal anfangen mit unserem Bericht?
Ja, das würde ich sagen.
Und dann gehen wir super chronologisch vor, nämlich wir fangen mit dem Freitag an. Anders als andere Publikumsmessen, glaube ich. Also ich kenne ja nicht so viel. Na gut, manche sind auch unter der Woche. Aber bei der Cycling World ist es so, dass die am Freitagabend um 18 Uhr beginnt. Das heißt, das ist so eine Abendveranstaltung dann quasi. Und das hat irgendwie was von, naja, für uns Ältere so ein bisschen was wie Ausgehen. So, was macht man denn heute Abend? Und seit dem letzten Jahr haben sie auch Hersteller, die dort Neuigkeiten erstmalig präsentieren. Du erinnerst dich, letztes Jahr war es Orbea, die dort ein Rad präsentiert haben und hatten wie so eine kleine Halle in der Halle, in der sie das gemacht haben, mit Party danach. Und dieses Jahr war es Van Riesel. Die hatten in der, wie heißt sie, Federnhalle.
War das die Federstahlhalle tatsächlich?
Ja, heißt die Federstahlhalle. Guck mal kurz nach.
Ja, jetzt habe ich das verschlammen. Ich liebe ja Faltpläne.
Gibt's ja nicht mehr so viel, ne?
Ja, und ich stecke den dann immer in die Hosentasche und du weißt ja, dass das arbeitet, ja, dann muss ich mir immer wieder einen neuen holen, weil ich ihn verloren habe.
Ja.
Rausgearbeitet. Also, Van Riesel ist, genau, es gibt die Federnfabrik, Entschuldigung.
Ah, okay.
Es ist die Federnfabrik, ja, und da hatten die gleich, kamen wir rein und konnte sich dann sofort ein Getränk holen. Die haben da auch nicht Federlesen gemacht, ne? Da kann wirklich jeder hin.
Aha, Federlesen, sehr gut.
Oh, war gar keine Absicht, aber genial.
Ja, Tatsache war, dass ich eingeladen worden bin von der Agentur, die für Van Riesel eben die Journalisten betreut. Und da hat sich vorher eine Frau bei mir gemeldet, die Mathilde, und hat gesagt, ob wir da nicht mal vorbeikommen wollen.
Nee, das war cool. Ich muss dazu sagen, ganz chronologisch gehen wir gerade nicht vor, weil vor der offiziellen Eröffnung für das Publikum um 18 Uhr wurden noch die Cycling Cycling World Awards verliehen. Aber dazu
Das
kommen wir
stimmt.
später oder im Zusammenhang.
Ah, okay, dann.
Oder? Also das würde ich so sagen, weil die Cycling World Awards, die sind auch durch die Presse gegangen und sowas und haben vielleicht schon die ein oder andere gehört. Aber wir kommen bei einigen Produkten auf jeden Fall zurück, wenn wir drüber sprechen.
Ah, okay, alles
Oder
klar.
was denkst du?
Ja, finde ich gut. Ich habe sie schon wieder vergessen. Also nicht wirklich vergessen, aber ich habe, ja, also im Nachhinein denkt man, was war denn an dem Abend los und so. Und da habe ich eher so an den Abend gedacht und habe eben dann gedacht, dass ich das Gespräch ganz spannend fand, das wir am Stand von Van Riesel eben geführt haben.
Obwohl ich
Und
nicht ganz ohne Vorurteile und Vorbehalte da reingehe. Langweilig, interessiert mich nicht. Rennräder und es. Aber.
ja, auch ich habe zu Mathilde gesagt, na ja, ist nicht so mein Kernthema, Aero-Rennräder, aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, die damit zu tun haben und auch deren, ja, das ist vielleicht ein bisschen arges Wort, aber deren Leidenschaft so mitbekommst und merkst, wie die bis in welche Kleinigkeiten die gehen, dann ist das super spannend. Und abgesehen davon auch so als Thema finde ich das interessant. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier das Prospekt. Man kann sich auch auf der Website komme ich gleich dazu. Also, Van Riesel ist die, ich nenne sie mal Performance Marke von Decathlon. Die gibt es seit 2019 ungefähr. Und wir, die stellen, ja, die stellen Renn- und Gravel-Fahrräder her. Richtig?
Ja, also zumindest der Decathlon hat ja ein bisschen aufgeräumt in seinem Markenportfolio. Und die haben ja diese, weiß ich, Rock Jumper oder Rock Dings. Also sie haben eine Marke für Mountainbikes, dann haben sie eine für Urban. Das ist, und dann haben sie eben eine für Performance. Und
Ja.
die hatten zuvor so ein Durcheinander. Also ich kam da nicht so ganz klar, unabhängig davon, dass die Webseite ein bisschen durcheinander war. Aber das haben die jetzt ein bisschen strukturiert. Neu. Und Van Riesel ist die Performance Formel 1 Lab von Deckard.
Ja. Nur zum Namen nochmal. Die Decathlon ist ja in Lille. In Frankreich, da haben die ihr großes Forschungsentwicklungszentrum und ich weiß nicht genau, möglicherweise wird da auch was hergestellt. Jedenfalls Van Riesel ist der flämische Ausdruck von aus Lille. So viel bedeutet das auf Flämisch. Daher kommt der Name. Und die sind ja auch ganz nähe, ganz in der Nähe der flämischen Klassiker. Ich sage jetzt mal keinen, also die klassischen Rennradrennen, wo es so über, ja, ich weiß nicht genau, ob ich den richtigen sage, dann lasse ich es lieber. Also
Ja.
wo es über Kopfsteinpflaster geht und kurze, stramme Berge hoch und die Leute nebendran stehen mit einem Quaremont-Bier in der Hand.
Ja, Bier hatten sie auch, war sehr lecker. Übrigens einer der Trends der Messe. Bier, aber Alkohol.
Ja, das war
Und
ein alkoholfreies Bier mit zusätzlichen, wie heißen die Dinger, die man bei
Elektrolyte.
Kopfschmerzen, genau, mit zusätzlichen Elektrolyten.
Made for Cyclists Post-Workout Reward.
Ah ja, genau.
Kona 45 oder Kona 45. Ein sehr leckeres Bier. Ich bin ja kein Weizenbiertrinker und das hat sich ja schon etabliert im Post-Radsport. Aber ich mag andere Biere lieber und da tut sich einiges.
Ja.
Selbst in Düsseldorf, Altbier alkoholfrei.
So, Sollen wir kurz darüber sprechen? Halt mich zurück, wenn es zu viel wird, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen in unserem Dokument. Wir haben ja im Hintergrund immer so ein Dokument. Und da habe ich möglicherweise zu viel reingeschrieben. Aber was ich reingeschrieben habe, ist, mit wem wir gesprochen haben. Nämlich mit Jeremy Deboeuf und Louis Defoe. Und Jeremy Deboeuf ist der Product Manager für Rennräder bei Van Rysel. Und mit dem sind wir um das neue Modell RCRF rumgelaufen. Und das ist ein Aero-Fahrrad, das sie extra für ihre Rennteams entwickelt haben. Quasi. Das wurde mit in Zusammenarbeit und quasi auf Nachfrage der Rennteams und Fahrer gestaltet. Die unterstützen ja, ich glaube, ein oder zwei World Tour Teams, der Name ich jetzt nicht genau weiß.
AG2R La Mondiale.
Genau, das ist eins.
Ja, eines und dann. Also, die haben ja, also die wollen in der, ja, das neu firmierte Radsportteam Decathlon AG2R oder AG2R, wobei La Mondiale will in der World Tour vorne mitmischen, stand irgendwann mal in der Presse und sie tun es ja auch schon.
Ja.
Die sind ganz gut dabei. Haben auch irgendwie einen Top-Sprinter drin und da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Aber ja, so einleitend für so eine Firma denkt man ja, die wollen nur Profit machen, dann machen sie halt irgendwie einen anderen Lenker drauf und ein bisschen Schnickschnack, nehmen Formen, die sie schon haben und bauen da was draus. Aber dem ist nicht so.
Ja, also die haben um es gleich vorwegzunehmen, sie haben 13, also wenn du auf diesem Rad fährst, auf einem, sagen wir mal, Eintagesrennen, dann kannst du 13,6 Watt sparen bei der Fahrt. Und das ist relativ viel. Also die aerodynamische Leistung, das ist 13,6 Watt bei 45 km/h. Und die haben die Rennfahrer fahren normalerweise, also auf vielen Kursen fahren sie das Modell RCR. Das ist schon ein aero-optimiertes Straßenrennrad mit super Steifigkeit und den sonstigen Anforderungen, die man so hat an ein modernes Fahrrad. Gewicht, ach so, das RCR wiegt, befindet sich quasi am Rande der UCI-Grenze. 6,5 Kilo oder was das ist, ne?
Ja, 6,5 oder 7. Ich weiß nicht genau, was das Maximalgewicht ist. Auf jeden Fall, es ist genau auf den Punkt, das Aero nicht. Ne?
Genau. Und das Aero ist ein bisschen schwerer, aber da sind sie quasi im Rahmen der UCI, also des Fahrradweltverbands, Vorschriften an die Grenzen des Machbaren gegangen. Und das ist wirklich spannend, wenn man das erklärt bekommt, wie man an die Grenzen rangeht, weil viele Sachen sind halt nicht erlaubt. Also genau kenne ich die jetzt auch nicht, aber sie haben auch noch ein Triathlonrad und der Louis Defoe, der Bike Engineer, mit dem wir auch gesprochen haben, der hat vorher das Triathlonrad für Van Rysel gemacht. Und da bist du halt völlig frei von der Sitzposition, über den Lenker. Also du kannst Aero-Aufbauten und alles Mögliche drauf machen. Und das ist halt, viele Sachen sind halt bei der UCI nicht erlaubt, also inklusive Rahmenwinkel oder so. Vielleicht kennst du dich da sogar besser aus als ich.
Also es gibt da Vorschriften, vielleicht andere. Also 6,8 Kilo ist das Mindestgewicht, was ein Fahrrad haben muss.
Ja.
Und es gibt ja Räder, die leichter sind, die man kaufen kann. Aber was die Einschränkungen der UCI angeht, die ja auch manchmal willkürlich geändert werden, weil irgendjemand eine Sitzposition erfunden hat, die viel besser und viel effektiver ist. Und dann werden die Regeln neu gemacht und nachwirkend Weltrekorde gelöscht. Also es ist halt ein Weltverband und da sind irgendwie Männer drin, die Sachen entscheiden und da gibt's Lobbys und ja, kann man jetzt davon halten, was man will. Die UCI hat sehr strenge Regeln. Bestimmte Winkel, also Sitzrohrwinkel zum Beispiel, die beim Triathlon nicht eingehalten werden müssen, deswegen können die weiter vorne sitzen. Mhm. Und dann über die aerodynamische Regeln natürlich. Und deswegen habe ich vorhin auch, also dieser Vergleich mit der Formel 1 passt da ganz gut dazu, weil die bekommen ja auch dauernd neue Regelwerke und müssen da Schlupflöcher finden und diese Regeln so auslegen, dass sie einfach das Beste draus machen. Kann man pervers finden, aber er sagt auch, es ist spannend, im Rahmen dieser Regeln da zu arbeiten.
Ja, also das muss ne, da muss es nicht unbedingt ein Schlupfloch sein, ne? Also es kann ja, wie gesagt, im Rahmen sein. Es gab zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht an diesen Trend, dass die Leute bei Rennen, wenn sie den Berg runtergefahren sind, so sich so vorne aufs Oberrohr gesetzt haben.
Oh, das ist zum Glück verboten worden.
Genau, das ist verboten worden, weil es gefährlich ist.
Also nicht, weil es doof aussieht, sondern weil es gefährlich ist.
Ja, und gibt's halt noch ein paar andere Sachen auch. Und da muss ich mal kurz aufblättern, weil, also, was wir alle wissen, am wichtigsten ist, oder der meiste, ich glaube, das hat auch der Jean-Paul Bayard von Swisside, die Rennfahris unter euch kennen das vielleicht. Swisside ist ein Schweizer Unternehmen. Die stellen hauptsächlich Laufräder her für Rennräder und arbeiten aber auch an der Aero-Optimierung mit Unternehmen zusammen. In dem Fall haben sie eben mit Van Rysel zusammengearbeitet. Und jetzt muss ich mal gucken.
Also die Swisside haben ziemlich hohe Kompetenz, auch was eben Aerosimulation angeht.
Also ja, genau, ja.
CFD nennt sich das diese, also das ist so eine Strömungssimulation. Und diese Kapazitäten hat Decathlon selbst nicht in der Form. Die haben Leute natürlich, die daran arbeiten, aber die machen das halt quasi im Hauptberuf und unterstützen auch andere Hersteller damit. Und ich weiß nicht, wer den Windkanal hat, ob sie auch einen Windkanal haben.
Ich wollte gerade sagen, das kann sein, dass sie auch einen Windkanal haben, ne? Da musst du ja auch immer gucken, dass du da Zugang hast und wie du misst.
Ja. Also das Ganze wird in der Simulation am Computer kann man ja natürlich viele Sachen ausrechnen und testen, aber im Real Life sieht es dann halt doch anders aus und weil man dann eben auch den echten Menschen drauf hat, der dann auch sich an diese Position wieder anpassen soll.
Und das fand ich super spannend, weil sie haben nämlich, also vielleicht kurz, also dieses RCRF, dieses Rad, das auch sehr schick aussieht, das bringt halt diesen Vorteil von 13,6 Watt, indem es eine bestimmte Sitzposition auch unterstützt und ist aber gleichzeitig so gebaut, dass du damit auch sprinten kannst. Das heißt, sie mussten quasi beim Lenker, das haben vielleicht Leute auch schon gesehen bei Rennen, die Lenker werden irgendwie ganz schmal und die Griffe sind schräg hingeschraubt und so. Und gleichzeitig musst du aber auch beim Sprint dann, also, oder anders nochmal, die meiste Zeit fahren ja die Rennfahris auf den Hörnchen, also auf den Bremsgriffen. Das ist die Standardposition. Und beim Sprint sind sie aber im Unterlenker und hauen da rein und drücken irgendwie 2000 Watt oder so. Ja. Und diese zwei Dinge, die muss das Rad zusammenbringen. Das heißt, es muss ausreichend Seitensteifigkeit auch haben, damit du da ordentlich reintreten kannst.
Und der Lenker muss halten.
Genau, und der Lenker muss halten. Und der Lenker ist auch ein großer Punkt, weil sie da nämlich quasi durch die Formgebung diese aerodynamische Haltung, die man jetzt öfter sieht, dass du quasi die Unterarme, also du greifst das Lenkerhorn und liegst, hast dann parallel zum Boden die Unterarme. Versteht man das, Thomas?
Ich glaube schon. Also es ist eine Art Liegen, ohne dass du eine Unterarmstütze hast. Also vom genau. Triathlon kennt man das ja. Und es ist bei Rennern verboten worden, diese Position.
Ja.
Und wie gesagt, bei Rennrädern bei Triathlon kennt man das. Du hast Armauflagen und die fahren auch dauernd so.
Ja.
Weil die haben ja niemanden, der ihnen Windschatten geben kann. Dürfen ja keinen Windschatten haben. Das ist ja da der Unterschied. Und aber so eine ähnliche Position hinzubekommen, weil die halt einfach aerodynamisch gut ist und dass das trotzdem geht, also dass du das dem Körper zumuten kannst, weil du fährst ja doch eine Weile. Ne?
Genau. Und der Lenker ist dem Original, also dem von dem normalen Rennrad sehr ähnlich, allerdings dadurch, dass zum Beispiel der so ein Flair hat, also weiter ausgestellt ist und die Bremsen dann leicht nach innen geneigt sind und der Lenker oben flach ist, nimmst du quasi ganz natürlich diese Position ein, die dann auch dein Körper quasi, du ziehst dann leicht die Schultern ein zum Beispiel, was wieder die Angriffsfläche auf den Körper reduziert.
Ja.
Und dann haben sie auch noch am Vorbau, den haben sie so geformt, dass er quasi so eine Windabrisskante bildet, die Verwirbelungen verhindert. Also es sind ganz viel so kleine Änderungen, die sie einbauen, die zusammen viel, viel ergeben.
Und diese Position von den Hörnchen, sage ich jetzt mal, das ist ja auch was er gesagt hat, dass das ein bisschen knifflig war, damit es passt mit der UCI, weil du nimmst ja diese Aero-Position ein, durch das, dass du an diese Hörnchen auch ranfasst.
Genau.
Und weil wichtig, Impuls beim Fahren zum Beispiel ist es ja, dass man schön schmal ist, also schmaler Lenker. Aber dann eben, und dieser Flair, was du jetzt sagst, also dass der Unterlenker weiter nach außen geht, was ein bisschen aussieht wie bei einem Gravelrad, wo das ja auch gemacht wird, dass du einfach mehr steuern kannst und einfach am Oberlenker auch vorbeikommst. Den kann man dann im Sprint greifen und hat dann eben. Und im Sprint ist ja alles wurscht, glaube ich. Breitmann ist da eher nur ein Vorteil, dass man andere wegkickt. Also
genau, du musst dich ja durchsetzen können, ne? Ja, und im Zweifel irgendwie die Leute hinter dir davon abhalten, dich zu überholen.
Eben, also da ist es eher gut, wenn man da hier einen ordentlichen Rücken aufbaut, was aber sonst nicht sinnvoll ist. Ich habe ja vor vielen Jahren mal gehört, dass sich tatsächlich Rennradfahrer auch irgendwie mit Tape ein bisschen schmaler kleben und so.
Ja. Also, das Rad wendet sich ja schon an Leute, also erstens natürlich an Profi-Rennfahrer, aber auch an Amateure, die eben anspruchsvolle sind und die halt das Beste aus sich rausholen wollen. Los geht's bei 6.000 Euro, glaube ich, oder? Für das Rad.
Es ist verblüffend. Günstig ist natürlich immer relativ, aber für das Tourmodell, mit dem wirklich die Profis fahren, kannst du ganz normal kaufen für 9.700 x Euro.
Genau, aber wenn du ein bisschen eine einfachere Schaltung nimmst und eine einfachere Ausstattung, hast du, glaube ich, die gleichen Werte auch schon für 7.000.
Ich glaube weniger
oder,
sogar.
Oder 6.000 sind es, glaube ich, für irgendwas am Ende so ein Eckpreis, sagen wir mal 6.000 Euro. Und das ist schon, also dafür, dass du dir quasi ein zweites Rad kaufen musst, weil das erste hast ja sowieso schon, ist es schon, also für jemanden, der den Sport eben mit so betreibt, dass er da auch viel rein investiert, ist das ein, ja, durchaus erschwinglich dann auch, ne?
Ja, also für ambitionierte Hobbysportler, sage ich jetzt,
Ja.
ist es nicht weit weg. Ne? Und
Sagen wir mal so, wenn du dich ein bisschen einschränkst bei der Ausstattung, dann kannst du zwei Räder zum Preis von einem haben, möglicherweise, sage ich
ja.
jetzt mal so. Wenn du zweimal 6.000 Euro ausgibst und für 12.000 kriegst sicher von einem kleineren oder von einem exklusiveren Hersteller auch ein Rad
Also
hingestellt, ne?
5.499 Euro kostet
Ah,
das
okay.
RC Pro. Und das ist ein Kohlefaserrad, allem. Also immerhin, also es ist eine 105er Schaltung dann. Manche sagen, also das ist so die kleinste, aber die ist DI2, also es ist immer eine elektronische Schaltung an dem.
Ja.
Und also kann man jetzt nicht meckern von den Preisen. Und das wollen sie ja auch. Die wollen, dass das jeder bekommt, sagen sie.
Ja, was der Jeremy auch noch gesagt hat, ist, dass sie quasi nicht nur das Rad haben, sondern auch alles außenrum. Du kannst ja von Van Riesel auch die ganzen Klamotten haben und du kannst einen aerodynamischen Helm haben und eine Brille, die exakt dazu passt. Also du kannst. Das ist dann quasi so ein Gesamtsystem, was du haben kannst.
Also die haben jetzt
Abgesehen
tatsächlich auch
davon,
eine.
dass ich dass die wirklich sehr schicke Sachen haben auch.
Ja. Und die wollen auch eben dann so top-down quasi. Bei Van Riesel fangen die Sachen an, aber jetzt, was du sagst, Helm mit Brille zum Beispiel, der kann dann auch so eine Kombi, kann es auch dann für. Ja, Lower-Level-Freizeitsport geben
Klar.
oder das ja auch mit fürs Lastenrad. In ihrer Gruppe gibt es ja auch Cargo-Bikes. Also so Sachen, Synergien, die sich ergeben, die werden die auch nutzen.
Übrigens bei den Testverfahren, also CFD, Windkanal und Tests in realer Bedingung, also da gibt es ja so Windmessgeräte, die du aufs Rad aufbauen kannst, die den Luftwiderstand messen, sodass du meinetwegen, wenn du auf der Bahn, also wenn du zum Beispiel so eine bestimmte Strecke fährst, in unterschiedlichen Zusammenstellungen mit unterschiedlichen Rädern, dann kann und am besten mit der gleichen Windgeschwindigkeit, dass du halt guckst, dann kannst du die eben in realen Situationen messen, wie der Widerstand ist. Also sprich, wenn du schneller bist, dann weißt du warum. Oder wenn du langsamer bist. Nur so grob. Und was mir da noch eingefallen ist, ist, da wollte ich ihn danach fragen, habe es aber nicht rausbekommen. Es gibt eine Software, mit der du quasi, es ist ein Online-Tool, das heißt Best Bike Split. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Das ist ein Online-Tool und da kannst du alle Daten, die du hast, eingeben. Also du gibst die Leistungsdaten ein, von dem Fahrer oder von der Fahrerin. Dann gibst du die diese gemessenen Werte, Aerodynamikwerte ein. Und dann kannst du das auf Rennstrecken umlegen. Das heißt, in der Datenbank sind Streckenprofile drin und gleichzeitig und dazu kannst du noch Wetterdaten eingeben und dann kannst du zum Beispiel auch aus dem Windkanal verschiedene Anströmwinkel eingeben in diese Software und dann kannst du mit dieser Software quasi deine Geschwindigkeit auf dieser Strecke ausrechnen. Die erwartete Geschwindigkeit. Also da sind Berge dabei, da sind Abfahrten dabei und alles. Und alle Parameter, die man irgendwie messen kann, die gibst du da rein. Und das also nutzen wohl Leute zur Rennplanung auch. Also
Okay.
so, dass du weißt, okay, an dem und dem Punkt muss ich zum Beispiel was essen, solche Sachen. Oder in dem Bereich, da lasse ich es ein bisschen, da lasse ich es laufen und da kann ich in dem Bereich muss ich darauf achten, dass zum Beispiel meine Aeroposition super ist, weil ich da, sagen wir mal, auf diesen 10 oder 20 Kilometern, da kann ich dann schon wieder eine Sekunde rausholen oder so. Und die will ich ja bis ins Ziel bringen, auch wenn noch ein Berg dazwischen ist, ne? Oder und das, also das scheinen viele Rennteams auch zu nutzen. Vielleicht weiß von den Höris jemand was. Ich weiß ja, dass wir auch Rennfahris unter uns haben. Und vielleicht kann uns da mal jemand was dazu sagen. Ich finde das ziemlich spannend.
Was auch witzig ist, und du hattest das ja auch gefragt, und es ist immer wieder Thema, das Ganze wird auch mit Trinkflaschen gemessen, die natürlich rund sind, also Standard-Trinkflaschen, keine Aero. Und ist es, habe ich das richtig verstanden? Die sind auch gar nicht erlaubt, Trinkflaschen.
Das weiß ich nicht, weil ich habe ja, das kommt vielleicht auf die Rennen an. Ich habe irgendwo mal gesehen, da irgendwie das Lidl-Team hatte Aero-Trinkflaschen vorgestellt, die super unpraktisch sind, weil man sie zum Beispiel nicht hinstellen kann, weil sie unten krumm sind. Kann natürlich sein, dass die unter bestimmten, vielleicht nur beim Zeitfahren erlaubt sind, möglicherweise. Aber Fakt ist, man braucht eine Trinkflasche und das muss eine Standard-Trinkflasche sein, weil man will, du willst die ja einfach austauschen können. Kann ja nicht angehen, dass alle andere Trinkflaschen haben und dann passt die nicht in den Halter rein. Und deswegen sind die Aero-Räder so gebaut, dass normale Trinkflaschen drin verbaut, also einfach drauf passen.
Das ist ein bisschen schade für die Produktis, also für die GestalterInnen, weil die fanden das immer geil.
Naja, immerhin, wir haben ja so ein Swagbag bekommen von Van Riesel und
Ja.
da war eine Flasche drin von Van Riesel. Hast du die schon mal angeguckt?
Die habe ich sogar schon benutzt. Die
Ah.
ist super dünn und super leicht. Also da traue ich mich nicht in die in den Geschirrspüler zu tun. Ich habe die nur ausgeschwungen.
Ja, das habe ich.
So dünnes Material, es sieht schön aus.
Ja, hat auch den Vorteil, dass sie so dünn ist, dass man sie super quetschen kann, ne?
Ja, also das Ding funktioniert perfekt. Ich habe es neulich zum Radfahren schon mitgenommen.
Ah ja.
Und ja, aber wie gesagt, ich hab mal auf den Boden geguckt. Ich sehe jetzt kein Spülmaschinensymbol. Und was ich auch gern mache, ist einfach mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher irgendwie in die Camelbacks Wasser rein. Also in Camelback,
Vorsicht.
in die Trinkflasche, nicht in die
Ach
Blase.
so,
Da mache ich das
ja.
nicht. Aber in die Trinkflasche. Ich habe da ein bisschen aus dem festen Kunststoff und dann so ein bisschen, weil die haben ja öfters irgendwie so Dichtungen, wo man nie weiß, was da drin passiert. Und dann lasse ich dann immer ein bisschen kochendes Wasser durchlaufen. Aber das traue ich mich bei der nicht. Ich glaube, die schmilzt.
Ja. Thomas, lass uns,
Machen wir
ich
weiter,
könnte
genau.
vielleicht noch eine Sache, weil du, wir haben ja dann noch mit dem Louis Defoe gesprochen. Den habe ich darauf gefragt, wo so die aerodynamischen, wo sie so Aerodynamik-Erfahrungen aus anderen Bereichen vielleicht unterbringen. Und ich meinte vielleicht aus dem Flugzeugbau. Und er meinte, dass beim Segelsport, also dass sie sich am Segeln auch orientieren, weil da die Geschwindigkeiten vergleichbar sind teilweise und man halt auch Gegenwind hat und sowas. Und das fand ich ganz spannend. Und du hast noch gefragt, erstens, wie es mit den Rahmengrößen aussieht und ob es eigentlich die perfekte Größe gibt für einen Rennfahri.
Also so wie wieder bei der Formel 1, wo man quasi am besten nicht größer als 1,70 Meter ist, damit man
Ja.
ins Cockpit reinpasst und einfach das Fahrzeug um die Piloten drumherum gebaut ist und Pilotinnen. Er sagt nein, gibt's nicht. Und er hat auch ein paar Namen genannt, um das zu beweisen. Du hast ja dieser eine Sprinter, das ist so ein Koloss, ist irgendein Sam, wie heißt er denn?
Also er hat einen, der heißt Filippo Ganna. Der fährt auf der Straße und auf der Bahn. Der ist amtierender Rekordweltmeister in der Einerverfolgung. Und ich meine, Bahnradfahrer, weißt du, das sind Kackrischballer, ne?
Ja, die haben richtige Beine, ja.
Obwohl, ich
Da
sehe
ist
hier, der wiegt 1,93 Meter, nee, der ist 1,93 Meter groß und 82 Kilo schwer. Also so wie ich ungefähr. Also gut, ich wiege aktuell 78, aber die Größe ist da Und Gewicht ist in einem ähnlichen Bereich. Also der ist jetzt kein super Leichtgewicht, aber er ist halt groß, ne?
Ja.
Und ja, genau, da hat er dazu gesagt, dass es der kann durchaus als Beispiel dafür gelten, dass man auch als großer Mensch schnell fahren kann und auch aerodynamische Positionen einnehmen kann, ne? Weil er
Natürlich ist
hat.
es da so.
Nee, sag's.
Natürlich muss das Rad dementsprechend passen. Die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, 5 Rahmengrößen. Und das ist eine ganze Menge. Ihr wisst wahrscheinlich, bei einem Carbonrad braucht man dann 5 Rahmenformen. Da kommt man nicht drum rum, weil das ja ein Monokoque ist, das laminiert wird und das ist aufwendig. Also, und es ist auch, wobei sie auch da Synergien nutzen, aber es ist eine andere Form als bei dem Nicht-Aerorad.
Ja.
Geht nicht anders, ne?
Und dann haben wir danach noch den Typen getroffen, der für die Logistik verantwortlich, also ist der quasi für die Planung, für die Produktionsplanung verantwortlich. Und der hat gemeint, naja, also du musst halt vorher planen und dann gucken, okay, wir bauen von der Größe so und so viel und dann bestimmte Farben. Und es ist nicht immer. Läuft nicht immer ganz auf das hinaus, was man geplant hat. Es gibt zum Beispiel eine Farbe von dem RCR-Modell, die sich überraschend viel besser verkauft hat als andere. Das ist so ein dunkles Metallicgrün. Und damit haben sie nicht gerechnet. Und das war halt dann ausverkauft, relativ schnell.
Es ist aber auch eine schöne Farbe.
Ja. Also, was soll man dazu sagen? Also, es ist eine für Technik und Design, Freunde und Freundinnen, ist das ein schönes, ist Aerodynamik ein tolles Thema, also Aerodynamik am Rennrad. Ja, das war am Freitagabend. Womit machen wir weiter?
Entweder gleich mit Decathlon weiter.
Kann man machen?
Da hattest du ja noch ein anderes Thema, was dich interessiert hat. Und die hatten auf dem Freigelände, glaube ich, einen großen Stand auch, oder? Ich war gar nicht dort, gestehe ich.
Ja, also der war so groß wie von den meisten anderen auch. Also die hatten halt, sagen wir mal, 5, 6 Räder zum Test dort.
Ach,
Und
so ein Pavillon.
genau. Und ich wollte halt schon lange mal das Rad mit der Motorgetriebeeinheit mit Automatik ausprobieren. Da bin ich noch nie dazu gekommen. Also ich habe ja bei mir in der Stadt haben wir ja so einen kleinen Decathlon, bei dem es eigentlich die meisten Sachen gibt. Und da gibt es das Rad auch. Und man kann auch dort Probe fahren. Man kann wohl irgendwie, wenn man sich, kann man sich kurzfristig anmelden und dann stellen die dir ein Rad hin, dann kannst du es ausprobieren. Aber irgendwie war mir das trotzdem noch zu umständlich. Und
Also ich habe es ja schon mal hingekriegt, ich bin einfach hingelaufen und die zuständige Verkäuferin, die zwar jetzt nicht viel Ahnung hatte von dem Rad, aber die hat mir einen Lenker gerade gedreht, beziehungsweise ich glaube, ich hatte einen Impuls gegeben, damit ich ihn gerade
aha.
drehen kann. Ich habe dann noch die Reifen aufgepumpt, da haben sie einträchtig eine Pumpe besorgt, die ist ja auch bei Decathlon, bin ich da mal eine Runde gefahren. Aber ja. Jetzt zu dir, genau. Was ich noch sagen wollte, Decathlon gibt es bei uns ja nur bei Decathlon. Und es ist aber so,
Ach,
dass man das
genau,
in
ja.
anderen Ländern wohl auch, weil die haben, also ich muss sagen, der Zugang webseitlich online ist wirklich nicht so schön. Da könnten sie noch ein bisschen was verbessern. Aber es gibt auch in anderen Ländern wohl, gibt es Decathlon auch im Fachhandel. Also beziehungsweise Van Riesel als Marke. Die
Richtig, ja.
wollen sich da auch ein bisschen abheben, eben. Weg von dem Decathlon-Image, das ja vielleicht nicht schlecht ist, aber natürlich so ein bisschen, ja.
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich noch eine Mail bekommen habe, dass also der große Decathlon außerhalb von Köln, der bekommt demnächst einen Van Riesel Shop. Also da wird ein extra Shop eingerichtet und das wird in dem anderen, aber ich weiß nicht, ich glaube in München oder so, wird es auch einen geben. Ende April, Anfang Mai, glaube ich, werden die eingerichtet. Und dann kannst du da auch hin. Und ansonsten, ach, ich finde die Website gar nicht so schlimm. Man muss ein bisschen mit den Filtern arbeiten, dann geht's schon.
Ja, aber sobald ich auf E-Shop drücke, bin ich dann bei Decathlon und dann wird's wie wüst.
Ich sag, dort bei Decathlon, wenn du
Naja.
da ein bisschen, aber das geht. Also, mein Gott, und viele Leute haben ja die Möglichkeit, was ja ganz schön ist, zu dem Laden zu gehen. Und da gibt es dann auch teilweise große Auswahl, ne?
In
Ja,
Stuttgart,
ich.
da nur dazu jetzt da in Stuttgart, wo ich lebe, da gibt's ja, also da gab's bis vor ein paar Jahren nur sehr weit außerhalb, so 20 Kilometer entfernt, das ist auf dem platten Land in dem Industriegebiet in Decathlon. Dann ist einer in eine große Mall in Stuttgart am Bahnhof gezogen und jetzt machen sie einen mitten in der Stadt, in der Fußgängerzone auf, so einen großen.
Ja, cool.
Es liegt auch daran, dass dort so viel Leerstand ist.
Naja, da könnten schlimmere Läden einziehen.
Auf jeden Fall.
Also, ich habe mir das Rad schon angeguckt. Der Motor ist ja super spannend. Ura heißt der, glaube ich, wurde er genannt. Also, den haben ja am Decathlon mit einem französischen Unternehmen. Also, die haben es quasi angefangen und Decathlon hat dann quasi irgendwann ist mit eingestiegen in die Entwicklung, oder? Sehe ich das richtig?
Meines Wissens ist ein belgischer Antrieb, aber
Ja.
das macht nichts. Tatsächlich war es so, ja. Also dieses Motorkonzept ist mit der Automatik im Mittelmotor integriert, also quasi eine
Genau.
MGU-Motor-Gearbox-Unit-Getriebeeinheit. Die gab es schon, aber Decathlon hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch finanziell, das dann umzusetzen.
Ich sag mal,
Und
die haben die Industrialisierung dann
ja.
voran ermöglicht. Wahrscheinlich, also so könnte ich mir das vorstellen. Das ist eine stufenlose Automatik. Na?
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert, spielt auch keine Rolle, weil wenn du fährst, dann fährt das Ding einfach gut. Also es ist nicht schön, die Räder sind nicht schön. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie so eine schlammgraue Farbe haben.
Nee,
Und
das ist einfach nicht schön, das wird.
es ist so eine 0815 Form, so mit einem sehr dicken Unterrohr, in dem der Akku drin ist und einem sehr dünnen Oberrohr. Naja, ich glaube, die Mixed-Version ist noch besser, aber es ist kein besonders schönes Rad, aber es ist, ich bin die Trekking-Version gefahren.
Also noch mal ganz kurz, dieses Ovodo scheint ja irgendwie eine Bezeichnung von Decathlon zu sein, weil die ursprüngliche Variante, das hieß E2 Bikes und das waren, oder E2 Drives und das ist eine belgische Firma und die da quasi mit reingenommen haben. Und nur noch mal zu dem dicken Unterrohr und langweiligen Optik, also das Ding ist echt uröd, wie der Österreicher und die Österreicherinnen sagen würden. Aber es funktioniert gut, der Akku geht super raus, ne? Also
Ja,
es
das hab ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ich wollte einfach nur fahren und es fährt super. Erstmal habe ich ein Modell gehabt, das hatte so eine integrierte Vorbau-Leuchteinheit, aber irgendwas hat an dem nicht gestört. Ich glaube, der ging gar nicht richtig. War auch zu klein, aber egal. Hat besser gefallen, weil es so eine Mixed-Form war auch. Aber dann habe ich die Trekking-Version genommen und die hatte einen leicht nach hinten gekröpften Lenker auch, also war ganz bequem zu fahren auch. Und also der Motor eingestellt, das ist ja bei den Automatikmotoren immer so, dass du eine Trittfrequenz eingestellt hast und sich
Ja.
die Automatik daran anpasst. Und wir haben da nichts verstellt, weil wir nicht gefunden haben, wo man es einstellen kann. Und dann bin ich einfach losgefahren und es hat einfach funktioniert. Und ich bin auch mal, es gab ja so einen Testparcours dort und dann bin ich mal am Berg stehen geblieben zum Beispiel und bin am Berg angefahren und da ist quasi immer der richtige Gang drin. Also ich setze the future, sage ich dir.
Und
Und als ich dann zurückgekommen bin, dann haben wir nochmal einen anderen am Stand gefragt und er hat gemeint, ja, ganz klar, da unten ist so ein kleiner Knopf unter der Steuereinheit, da musst du draufdrücken. Mhm. Und dann war er auf, ich glaube, 70 Umdrehungen pro Minute eingestellt. Und das ist okay, also die meisten Leute, also 60 ist so ein Standard eigentlich, Trittfrequenz für, sagen wir mal, Stadträder. Und je schneller man fährt, desto schneller ist bei den meisten Leuten auch die Trittfrequenz. Also beim Rennrad vielleicht so 90 oder 80, 90 sowas. Aber hat einfach alles gepasst. Und was er mir dann noch erzählt hat und deswegen jetzt auch nochmal der Name von dem Motor, ist, dass der Motor, was ja die erste Generation ist quasi, dass der weiterentwickelt wird. Und da wird es neue Modelle geben, kleiner, mit unterschiedlichen Parametern. Vielleicht gibt es auch mehrere, es wird wahrscheinlich auch mehrere Versionen geben, unterschiedliche Parameter, zum Beispiel höhere Entfaltung, das heißt mehr Gänge quasi, also von leicht bis schnell fahren, mehr Kraft, damit sie ihn auch in Cargo-Bikes einbauen können.
Mhm.
Und es wird ihn auch für andere Hersteller geben. Das heißt, der heißt dann Ohura oder wie auch immer. Und die werden auf jeden Fall möglicherweise auf der Eurobike haben sie dann einen Stand. Der Motorhersteller allein hat dort einen Stand. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schon andere Hersteller, die den verbauen. Neben Decathlon.
Und also diese belgische Firma E2Drives, die existiert noch und die werben auch mit Decathlon. Vielleicht machen die das auch weiter zusammen.
Naja, ich meine, als Entwickler zum Beispiel passt ja. Und also alle Kategorien auch, also auch für Mountainbikes zum Beispiel, da ist der momentan noch nicht geeignet. City, Cargo-Bikes, naja, und der wird sich innerhalb der Decathlon-Palette immer stärker ausbreiten. Was ich eine gute Sache finde, weil die Cargo-Bikes zum Beispiel von Decathlon, die sind ja, zumindest in Köln sehe ich die sehr oft und ich sehe sie auch in anderen Städten ganz häufig. Kürzlich waren wir in Antwerpen, da sind auch viele davon rumgefahren.
Also die haben ja zwei Cargo-Bikes mittlerweile. Eins, also sind da ein Longtail und dann gibt es ja noch so ein Longjohn oder Short Longjohn, der sieht ein bisschen aus wie das Riese Müller, das noch.
Ja, ich habe die Longtail gesehen. Also
die Longtail sind sehr populär, liegt auch am Preis.
Ja, genau.
Die Dinger sind echt. Und preissensitiv wird der Markt, glaube ich, auch langsam. Also es gibt immer mehr Marken, da kommen wir vielleicht auch noch zu, die ein bisschen demokratischer werden vom Preis.
Das ist ja ein super Segway, da können wir ja gleich aufs nächste rübergehen, oder?
Genau, ja. Also neben dem, was ich neulich schon von der CMT erzählt hatte, diese Tenways, die man immer öfter sieht, gibt es da noch eine andere Marke, die sie oder auch Heffer geht ja zum Beispiel preislich demokratischer mit der Käuferschicht um. Also da geht es nicht nur um Hightech und das Beste und kann ich mir es leisten, sondern es sind Räder, die man sich auch ohne Jobrad leisten.
Ja. Dann erzähl doch mal, wo wir dann auch am Freitag waren.
Genau, das war bei Lemmo.
Mhm.
Lemmo haben vielleicht die ein oder anderen Hörer schon mal gesehen. Die hatten auch, ja, weil es. Also zumindest in meiner Insta, Internet, was auch immer, Blase, sind die immer mal aufgetaucht und weil die sind schöne, schlichte Räder, die eine Funktion haben, über die man sich jetzt streiten kann. Also du kannst den Motor komplett entkoppeln. Also du kannst das Rad ohne Akku fahren und ohne Antriebseinflüsse. Sieht ein bisschen aus wie. Ja, ich sage einfach mal, das ist so die Tenways Van Moof Cowboy Umgebung. So sehen sie ein bisschen aus.
Genau, es sind schlichte, sleeke, sauber durchgestaltete Urban-Räder, ne?
Genau.
Und die haben einen Heckmotor.
Haben einen Heckmotor, also an sich, ja, ein Standard-Setup. Aber und einen günstigen Preis.
Was
Und
kosten die?
ganz genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber du
Ich
kommst, wenn
glaube,
du
so
den.
2.300 € kostet das standardmäßig.
Ja, du kannst es ja auch, was sogar wohl auch ein paar Leute machen, du kannst es ohne den Akku kaufen und kannst dann eben irgendwie den nachkaufen. Also da bist dann, kommst dann billiger weg, wenn man auf die Webseite guckt. Da sieht man leider nicht sofort den Preis. Und ich drücke jetzt da mal irgendwo drauf auf so ein Ding. Doch 2.389, da hast du recht. Vielleicht, sie haben auch während der Zeit, die gibt es noch nicht lang, die gibt es seit 2 Jahren oder so.
Ja.
Und die lernen natürlich auch draus, wissen, okay, was ihre Kundinnen und Kunden wollen und was nicht. Also dieses Feature, dass du entkoppeln kannst, das ist schon auch spannend, aber wird wirklich nicht so viel genutzt. Vielmehr so Features wie zum Beispiel dieser Akku, den du sehr leicht entnehmen kannst, der formmäßig zwar integriert ist in das Rad, aber nicht fest damit verbaut. Also der sitzt im vorderen Rahmendreieck, ist schön gepolstert, du kannst den einfach rausnehmen, da ist ein USB-C-Ausgang dran, so dass du da auch sämtliche Elektroniker, die du besitzt, damit laden kannst. Also ein sehr praktisches Feature ist, das du da hast.
Ja, und er hat so eine Stoffoberfläche, so
Ja, ja.
ähnlich wie so ein smarter Lautsprecher, so wie der HomePod oder wie Sonos oder so. Also der sieht schon ganz gut aus. Also ist ein Teil, der ist jetzt nicht einfach gerades abgeschnittenes Plastik, sondern ist auch haptisch sehr schön. Da sind auch smarte Techniken drin. Allerdings habe ich mir bestätigen lassen, dass der hat ja so GPS-Tracking auch und Alarmfunktionen und die funktionieren auch ohne den Akku. Das heißt, im Rahmen ist noch ein eigener Akku drin, der die Diebstahlsicherungs-, also der die Tracking-Funktionen versorgt. Weil ansonsten ist es ja doof, ne? Nimmst das Ding raus, lässt dein Rad stehen und dann weißt du, wo dein Akkupack ist, aber nicht das Rad.
Der versorgt natürlich auch das Licht. Weil sonst
Genau.
hättest du ja auch kein Licht und das würde dann auch der Zulassung nicht mehr entsprechen. Dürftest du es
Ja,
dann nicht fahren?
wobei auch das Licht am extra Akku hängt. Also
Das
du
meine
kannst.
ich. Ja.
Ach so, ah, der eingebaute. Ja, genau. Richtig.
Das meine ich ja damit,
Ja.
weil sonst, das muss ja gehen. Und jetzt war ich. Und jetzt, weil du sagst, es ist eine haptisch schöne Oberfläche und erinnert ein bisschen an eine Bluetooth-Box oder sowas, eine weiche oder sonst wie. Sie
Ja.
legen Wert auf Qualität bei dem Rad. Sie haben auch eine andere Fertigungstechnik als die allermeisten in der Preisklasse. Also der Rahmen sieht aus wie aus einem Guss, was er aber natürlich nicht ist. Das ist in der Preisklasse nicht machbar, aber es ist so, es so eine Muffenkonstruktion ist. Also es ist ein Aluminiumrahmen und das ist schon eine aufwendige Idee. Sie haben quasi das Steuerrohr es ist wie ein gemuffter Rahmen. Also Tretlager, Steuerrohr, Ausfallenden, Sitzrohr oben. Da sind kleine Muffen, also kleine Aufnahmen, auf die dann Rohre, dass die dann in eine Form kommen und mit Rohren verklebt werden. Und
Sind die
deswegen,
gegossen, die Teile? oder wie sind die gemacht?
Die sind, ich kann es jetzt nicht sagen, ob die gegossen, geschmiedet oder gefräst sind, aber also je nach Stückzahl schmiedet man dann sowas, arbeitet es nach oder man gießt. Und also ich denke, das ist gemischt je nach Anforderung. Ich kann und möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall sind es eben entsprechende Muffen auch für die entsprechenden Rahmenhöhen, weil du kannst, die haben drei Rahmen bei denen. Und das ist ein bisschen so wie beim Risell, dass du natürlich für jede Rahmenhöhe dann auch eine andere Muffe brauchst. Und je nachdem. Und das sieht sehr elegant aus. Die sind geklebt, da ist die Nacharbeitung dann sehr gering und dann lackiert. Also es sind schöne Räder und da kleben ist eine sichere Sache. Und wie gesagt, Qualität ist da ja wichtig, auch bei einem Rad, das nicht so einen hohen Preis hat, weil man will die auch nicht dauernd zurückbekommen. Das ist ein Schäden.
Ja. Dann hast ja du noch diesen Telefonhalter entdeckt, ne?
Ja, genau. Ich bin am Stand langgelaufen und geguckt und so, und dann habe ich so eine kleine Fuge am Vorbau gesehen, dachte mir, was ist denn das? Und naja, hingefasst. Und dann ist das ein Mobiltelefonhalter zum Aufklappen, der sehr robust ist. Also ist aus Aluminium, kein Kunststoff, ist komplett in die Form integriert. Du klappst es auf, hast dann zwei Arme, die du auseinanderziehen kannst, so dass die Breite, egal ob du irgendwie eine Hülle um dein Telefon hast oder nicht, das einfach passt und auch satt klemmt. Ich behaupte, für den Urban-Bereich reicht es. Das haben ja manche von diesen D-Rollern, Voi oder keine Ahnung, die haben ja auch Telefonhalter.
Ja.
Meistens nicht schön, weil das nicht wichtig ist. Aber da ist es wirklich top integriert. Du siehst es nicht. Und es fühlt sich aber robust an. Also es ist nicht irgendwie flimsy oder so. Das ist wirklich schön gemacht.
Nee, und das ist ja, wie du sagst, also wenn das zusammengeklappt ist, dann ist das quasi in die Vorbauform integriert. Also das ist so ein, sagen wir mal, rechteckiger Vorbau mit abgerundeten Kanten. Und da ist einfach ja so eine wie so eine kleine Naht drin, und da kannst du es aufklappen. Und das ist wirklich schön gemacht. Und wir haben unsere Telefone ausprobiert, ne? Du hast ein iPhone 11 und ich habe ein 15 Pro Max. Also meins ist ja noch ein bisschen breiter als deins. Gar nicht so viel, überraschenderweise. Also es kann sein, dass es bestimmte Telefone von Herstellern gibt, die echt sehr groß sind, die da nicht reinpassen. Aber ich sag mal, für die gängigsten, normalgroßen und auch großen, ich sag mal, bis, was haben denn die für Größen? 6,2 Zoll oder so. Also die meisten passen da rein. Und da habe ich ihn dann gleich gefragt, wie ist denn das, wenn das Ding kaputt geht? Weil du fummelst, wenn du das öfter benutzt, dann fummelst es auf, du machst es auf, du machst es zu, du klappst es wieder ein, und irgendwann biegst vielleicht ein bisschen zu stabil an dem Ding rum. Und dann hat er gemeint, ja, das kann man nachkaufen. Also du kannst diese komplette Halterung mit Federmechanismus kannst du austauschen. Und das finde ich sehr sinnvoll. Ich weiß nicht genau, wie lang sie es vorhalten, aber vielleicht kauft man sich gleich noch eins mit.
Es
Aber
sah für mich vertrauenerweckend genug aus. Also, und
ja.
ich habe ja um mein Telefon eine Hülle rum. Also so eine dicke, weil ich einen Quadlock-Halter besitze und ja, mir mein Telefon sowieso von der Form nicht so gefällt. Und dann habe ich halt eine dicke Hülle rum. Und in manche von diesen Klemmaufnahmen, wie man sie zum Beispiel im Auto beim Sharing benutzt, da passt es nicht rein, die sind so kurz und dann fällt es raus und so, dann muss ich immer auspacken und es ist sehr lästig. Und ja, hat funktioniert.
Ach, von der Höhe her?
Ja.
Ah, okay. Ja,
weil also ja die, egal ob Quadlock oder SP Connect, die haben ja dann so ein bisschen so eine Beule. Hm. Und das passt dann nicht rein.
Genau. Und dann hatten sie, nee, sie hatten ja nur dieses Rad am Stand, ne?
Genau.
In unterschiedlichen Ausführungen. Aber es gibt, ne, also sie planen noch weitere, ne?
Also eines, was konkret zu Eurobike dann Ende Juni vorgestellt wird, ich weiß nicht, wie es dann heißen wird, APV heißt, man kann sich das auf der Webseite bei Lemo Future.
Aha.
Eine Berliner Firma übrigens, ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben.
Nee, haben wir noch nicht.
Bei Lemo Future angucken, APV Concept heißt es da noch auf der Webseite, es soll dann aber das Serienmodell vorgestellt werden, ein All-Purpose-Vehicle.
Mhm.
Stellt euch vor, ein Longtail hat sich bewährt, hat eine unglaubliche Popularität erreicht, dieses Fahrzeugprinzip, sage ich mal, weil es einfach praktisch ist und nah an dem Rad drin ist. Also der Kombi unter den Fahrrädern, sage ich einfach mal. Und was aber bei diesem Rad Einzug gehalten hat, seit längerem jetzt auch schon bei Marktführer Turn, und bei Riese Müller ist eine Federung vorne, weil das einfach super ist, wenn nicht das Gemüse oder sowas rumhopst vorne. Was aber bei den allermeisten fehlt, also bei allen, du hast hinten keine Federung.
Ja.
Und die haben eine. Das ist das erste, behaupte ich mal, aktuell das erste vollgefederte Longtail-Fahrrad. 60 mm Federweg, das reicht voll und ganz, mehr braucht kein Mensch. Weiß irgendjemand von einer Vespa, wie viel Federweg die hat?
Also ich weiß es nicht.
Das weiß niemand, das interessiert auch niemand. Hauptsache es federt. Und die Dinger haben, also egal, irgendwelche, diese ganzen Roller oder was man so fährt, die haben alle so 60, 80 mm. Das reicht aus, da kommt man gut zurecht, weil es ist ja kein, man geht ja da nicht auf den Trail damit.
Das genau.
Und die können auch eine straffere Abstimmung haben, so dass wenn du meinetwegen eine Frau mit 50 Kilo drauf fährt und ein Mann mit 90 Kilo, dass es trotzdem funktioniert. Natürlich mit Abstrichen, aber Performance ist da nicht das Ziel. Da ist einfach das Ziel, die Stöße rauszunehmen. Und es sieht auch durchaus gut aus, das Rad. Also es hat was. Einen großen Akku. Schaut es euch auf der Webseite am besten an. Wir werden auf jeden Fall, die Eurobike ist dann auch nicht mehr so weit, da dann drüber berichten. Aber es gibt noch keinen Preis davon, wo sie dann da landen. Auf jeden Fall ist ein spannendes Konzept. Und weil wir ja vorhin, Entschuldigung, uns noch ein kurzer Punkt dazu, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass diese Fahrräder, die, oder E-Bikes in dem Fall, die jetzt unter 3000 Euro kosten, auch eine Zielgruppe haben und dass es da immer mehr Anbieter gibt. Und Tenways hat ja auch ein Lastenrad vorgestellt, also ein Longtail, das dann 3500 kostet, was eben jetzt auch keine 5,5 sind wie Riese Müller zum Beispiel. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die auch dann, Decathlon sowieso, wie sich die dann im Alltag durchsetzt.
Na, dann werden sie sich vermutlich auch in der Gegend platzieren, oder?
Also sie haben eine relativ große Batterie in dem Konzept. Wie viel sie im wirklichen Leben dann haben werden, das wird sich zeigen.
Ja, möglicherweise kannst du auch unterschiedliche Batteriegrößen kaufen, um Geld zu sparen. Ja. Ne? Also die scheinen ganz durchdachte Planung zu haben. Und was wohl auch noch im Gespräch ist, ist ein Rad für einen EV-Hersteller, hat er gesagt. Also zusammen dann mit einem Autohersteller wahrscheinlich. Konnte aber keinen Namen nennen. Und dann haben sie noch ein spannendes Projekt, und zwar ein dreirädrigen Pod, also ein Allwetterfahrzeug, vorne zwei Räder, hinten eins. Und da haben sie sich mit der Uni Hof zusammengetan und die haben im, ich glaube, Sommersemester 2024, da gibt es den Studiengang Design und Mobilität und da haben die Studenten und Studentinnen dieses Fahrzeug mitgestaltet, also entwickelt. Also ich glaube, es ging hauptsächlich um das Interieur, um eine neue Plattform. Ich zitiere mal: Es geht darum, eine neue Plattform zu entwickeln, die sich mit der Zukunft des Fahrrads auseinandersetzt. Cargo, Wetterschutz, innovative Ansätze. Und da haben die quasi von Use-Case-Betrachtungen bis zu Umsetzungen dann und Visualisierungen alles gemacht. Und interessant ist, die Leute, die dort an der Uni Hof lehren, in dem Fall ist sogar der Standort Selb, das wird vielen Leuten nichts sagen, aber wir als Franken kennen das. Das ist in der Nähe von Kronach, glaube ich, und das war quasi das Zentrum der Porzellanherstellung. Rosenthal ja. Zum Beispiel war und ist vielleicht auch noch dort. Und auch interessant.
Und viele, Entschuldigung, dass ich da kurz reingrätsche, viele Modelleure aus der Automobilindustrie wurden in Selb ausgebildet. Weil man da mit Ton bzw. Clay modellieren lernt und das lernt sonst nicht.
Wie bei Rosenthal oder was?
Also oder? Bei den Firmen. Also es gibt da auch welche, die da die Bone China Tischservice gemacht haben.
Cool. Und was auch nicht schlecht ist, es gibt dort auch einen Studiengang Textildesign. Und das ist jetzt bei dem Pod-Modell noch nicht so umgesetzt, aber wir haben ja kürzlich über das DAVE gesprochen, ne? Das Darmstadt-Vehicle. Und da ist es ja so, dass da sehr viel Textil dabei ist, also das Cabrio-Dach quasi, ne? Und da gibt es auf jeden Fall Potenzial, dass man da mal neue Lösungen reinbringt. Jedenfalls eine Person, die dort noch arbeitet, also die mit verantwortlich ist für dieses Projekt, das war, habe ich jetzt den Namen aufgeschrieben, der heißt Forst. Du kennst den, glaube ich, vom Namen her.
Andreas.
Alexander Forst.
Alexander Forst.
Also, der heißt Alexander Forst und Leute, die unserem Podcast folgen und auch sonst sich für Fahrrad und Micromobility Design interessieren, die kennen zumindest eine Sache, die er mitgestaltet hat. Und zwar gab es von Canyon vor ein paar Jahren so mal so ein Future Mobility Concept. Das war ein kleines vierrädriges Fahrzeug mit einem verschiebbaren Dach und mit einem großen Konzept außenrum, das verschiedene Geschwindigkeiten und Infrastruktur auch vorsitzt. Und das hat Alexander Forst mitgeleitet und er ist auch Teil des Canyon Innovation Lab, die zum Beispiel auch dieses KISS-System entwickeln sollen, dieser Lenkungs-, ich nenne ihn mal platt, Lenkungsdämpfer-System. Also die quasi so ein bisschen außerhalb des Tagesgeschäfts möglicherweise angesiedelt sind und neue Sachen für Mobilität entwickeln. Also, wann was draus wird, kann man noch nicht sagen, aber auf jeden Fall denken die über das einfache Stadt-Zweirad auch hinaus.
Also der war ja sehr lange bei Canyon, beruflich als Designer und ist aber eben über dieses Innovation Lab immer noch mit verbunden. Also er hat jetzt eine Professur
Genau.
Design und Mobility an der Hochschule Hof seit über 2 Jahren schon. Nee, 2,5 Jahre. Und kümmert sich auch um Kreislaufwirtschaft, was ich hochinteressant finde. Kommen wir, ja, mal vielleicht bei den Reifen dann noch drauf.
Können wir machen. Weil dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, damit wir unseren Rundgang fertig kriegen, weil ich
Genau.
nämlich gar nicht mehr so viel Zeit habe, Thomas.
Ja.
Sagen wir mal eine halbe
Aber
Stunde oder so
wir
habe ich
sind,
noch.
ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt da reingestolpert sind in den Tobias von Retire oder ob das später war. Aber bei der Kreislaufwirtschaft können wir es vielleicht als Thema kurz erwähnen.
Klar, wo wir gerade da waren, erzähl mal kurz.
Retire ist eine norwegische Firma. Die stellen Reifen her, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber diese Reifen werden nicht traditionell hergestellt aus Kautschuk, sondern, jetzt muss ich da mal gucken, wie das ist
TPU, oder?
so ein TPU, genau.
Also Thermoplast.
Ja, das ist ein Thermoplast, hat natürlich den Vorteil, dieser Thermoplast, dass du ihn 100% wieder verwenden kannst. Also, die müssen auch nicht vulkanisiert werden. Also die Rollfläche wird gegossen in einer bestimmten Länge, oder also so ein Spritzguss wird in einer bestimmten Länge hergestellt und daraus werden dann je nach Reifendurchmesser die Stücke rausgeschnitten und die werden dann verklebt an den Enden miteinander. Also UV-Verschweiß, das ist komplett sicher, der platzt jetzt nicht auseinander. Die haben eine Karkasse drin und da haben keinen Draht, sondern so ein Kevlardraht, den man einfach mit einschmelzen, also mit einhäckseln kann und dann wiederverwerten. Aktuell ist es so, dass man ihre Reifen, da eben auch diese Kreislaufwirtschaft, also Cradle to Cradle, du nimmst den Werkstoff und kannst genau diesen Reifen wieder draus machen. Und die haben bisher einen Serienhersteller, der ist sehr klein noch, das ist so ein Kinderradhersteller, Brock aus England.
Ach, genau.
Aber die sind aktuell, läuft sie, glaube ich, noch, oder vielleicht ist sie auch, müsste auch schon wieder vorbei sein auf der Taipei-Show. Die Reifen kann man noch nicht als Endverbraucher kaufen, die gehen jetzt erstmal auf Hersteller zu für die Erstausrüstung, weil ein weiterer Vorteil an dem Material ist, es ist leichter. Und du kannst, was ja gerne mal gemacht wird, wird ein einfacherer Reifen verbaut oder dünnere Karkassen, dünnere Schutzschichten, so dass du einfach mal bei einem Rad ein Kilo sparst. Das ist schnell gespart durch die Reifen und das machen die durch ihr Material und durch den Aufbau ohne weiteres, auch bei einem breiteren. Wenn du jetzt einen 2,5er Reifen drauf hast, also irgendwie 65 mm breit, also einen richtigen Schlappen, dann würdest du vielleicht, um ein bisschen Gewicht zu sparen, eher nur 50 mm drauf. Wird auch gemacht. Und einfach damit das Gewicht niedriger ist. Hat aber vom Fahrverhalten natürlich ganz andere Dimensionen. Und das ist die Idee. Auch, also mehrere Ideen, eben diese Kreislaufwirtschaft. Dann die Flexibilität, die man hat. Man braucht diese großen Formen zum Vulkanisieren nicht. Gibt es bestimmt von der Sendung mit der Maus auch eine Sendung. Wie wird ein Reifen hergestellt?
Ja, ich
Und
glaube schon.
der Reifen, der braucht auch große Hitze. Das brauchen die nicht. Obwohl sie in Norwegen natürlich mehr Energie haben als wir. Aber diese ganze Hitze, dieses Vulkanisieren, dieses Verschmelzen, das ist nicht notwendig. Und da bin ich sehr gespannt. Also das finde ich ein tolles Thema. Einfach auch in den Bart zu wechseln. Also er hat es nicht gern gemacht, nach Norwegen zu wechseln, weil er war ja bei einem deutschen Fahrradhersteller, Reifenhersteller sehr lange. Der Tobias, mit dem wir gesprochen haben, Aber es ist einfach ein unglaublich spannendes Thema.
Ich
Finde ich.
kannte ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt sind zwei, also ich kannte den Namen vorher. Ich dachte, ah, Retire, das kenne ich irgendwoher. Und dann hat er gemeint, ja, tatsächlich, sie sind vor, ich sag mal, vor 10 Jahren oder so, also vor vielen Jahren, hat das Unternehmen angefangen mit modularen Reifen, mit Reißverschluss. Erinnerst du dich an die?
Ich habe es verdrängt gehabt. Ne? Also das ist ja ein bisschen schon sehr speziell und gerade bei uns, ja, war ja das Thema Spikes. Ne?
Genau, also das funktionierte und funktioniert immer noch so, dass du einen Basisreifen auf deinem Rad hast und der ein, ich sag mal, glattes Straßenprofil hat. Und wenn du jetzt eine andere Anforderung hast, Gelände zum Beispiel, oder, und das ist eben in Norwegen ganz wichtig, Eis, also feste Schnee und Eis, dann kannst du mit eine neue Lauffläche drauf machen mit Reißverschlüssen, die an der Lauffläche angebracht sind, so dass du das Rad nicht wechseln musst. Du musst keine neuen, komplett neue Reifen aufziehen, sondern du kannst zum Beispiel, wenn es anfängt zu frieren, dann kannst du diese Decke montieren. Und die haben sich wohl tatsächlich bewährt. Also die haben gehalten, das Prinzip hat funktioniert und ich habe später noch mit dem Markus Stitz gesprochen, der aus Schottland, da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, der in Schottland so Gravel-Touren macht und der war jetzt in Norwegen unterwegs und der hat gemeint, wenn du da ein Stück außerhalb von Oslo unterwegs bist, dann brauchst du Spikes. Weil auch die Straßen, wenn sie aussehen, als wären sie griffig mit Schnee, drunter ist immer Eis. Und deshalb waren also für die Anwendung Spikes war tatsächlich was die Reifen in Norwegen auch populär gemacht hat. War trotzdem nur, also war jetzt nichts, was einen Massenmarkt erobern konnte, aber da wollen sie jetzt hin. Also die wollen auch, also die wollen ja jetzt langsam wachsen, die wollen jetzt nicht sofort die ganze Welt einreißen, aber das erste Ziel ist Massenmarkt, also so, sagen wir mal Cityreifen, Trekkingreifen, weil sie zum Beispiel für Mountainbikes, da müssten sie noch an der Mischung arbeiten. Also, die funktionieren wohl. Manche fragen sich vielleicht, ja, so ein Plastikreifen, also TPU, ist der überhaupt griffig genug auf der Straße und wie verhält sich's mit Temperaturen? Und da haben sie wohl auch Vergleichstests gemacht und da funktionieren die so gut wie Gummireifen, ne?
Sie haben ja auch im Vergleich zu anderen Reifen, deswegen sind Sie bei Leihradfirmen wohl auch durchaus im Gespräch. Sie sind nicht so empfindlich gegen Außenbedingungen, also UV-resistenter. Die kriegen keine Risse. Kannst du dich
Stimmt.
erinnern?
Ja, hat er
Das
gesagt,
hat
ja.
er auch gesagt. Also das Portfolio geht gerade von für Kinderwagen machen sie auch Reifen. Also und sowohl mit Luft als auch ohne Luft in dem Fall. Und für Fahrradanhänger, Kinder und dann eben E-Bikes in verschiedenen Kategorien für alle Reifengrößen. Das ist natürlich der Vorteil der Fertigungstechnik, die sie haben, dass du da auch, keine Ahnung, 17 Zoll Reifen machen könntest mit relativ überschaubarem Aufwand, auch wenn es den noch nicht gibt, oder 22 Zoll oder 32 oder 46. Das ist einfacher darzustellen, als wenn du eben diese großen Formen für die Vulkanisierung brauchst. Und aber wie du schon sagst, also erstmal,
Die können die Formen drucken, ne?
ja, das sind relativ einfach zu machen. Also du brauchst ja keine aufwendigen Stahlformen, weil es ist ja keine Hitze notwendig.
Okay, dann lass uns doch mal einen kleinen Rundgang noch machen. Du hast noch ein paar aufgeschrieben, damit wir jetzt noch vielleicht, sagen wir mal, in einer halben Stunde oder so die interessanten Sachen zusammenstellen. Fang doch mal an. Oh, ich sehe, du hast es alphabetisch.
Ja. Das kam so auf meiner Liste raus.
Ah ja.
Und die Sache an der Düsseldorfer Messe ist natürlich auch, dass die ja als Verbrauchermesse und als kleinere Messe auch andere Preise für Aussteller hat oder auch andere Möglichkeiten bietet. Also da sind, du kannst sowohl irgendwo bei einem Händler Motten kaufen, Mützen, Aufkleber bei den Cyclepunks zum Beispiel, Ciclista, Antifaschista, dich klar zu deiner linken Position und lautstark darstellen. Oder du kannst deine halbfertigen Konzeptfahrzeuge vorstellen, ohne arm zu werden an den Standgebühren. Also die da bei so einer kleineren, trotzdem ja kleineren Messe und eben einer offenen Messe, da gibt es da Möglichkeiten, dass du da mal dein Quadratmeter hast. Und da stand zum Beispiel, was ich immer wieder spannend finde, da stand der Paul Piekser, der in seinem Hauptberuf, also 4 Tage die Woche, arbeitet er bei Schindelhauer als Produktdesigner. Schindelhauer kennen viele unserer Hörer wahrscheinlich. Das ist ja eine designorientierte Marke. Mhm. Er war zuvor auch bei Riese Müller und seine Leidenschaft sind 20-Zoll-Räder. Und er hat ein 20-Zoll Longtail aus Stahl gebaut, ohne Motor, mit einem Piniongetriebe, diverse Features. Die Firma nennt sich aktuell Abis. Ich habe noch nicht rausgefunden, was es bedeutet. Aber das ist auch nicht so wichtig, was sie auch gemacht haben. Er und noch ein anderer Kumpel zusammen, sie haben das erste Minibike-Fest in Berlin organisiert.
Ach, die haben es organisiert?
Ja, die haben das organisiert. Und das ist ziemlich spannend. Also die Regel gilt, mindestens ein 20-Zoll-Rad muss den Boden berühren. Also das ist so ein bisschen wie UCI-Regeln, weil sonst kommen Leute an und sagen, ich habe ein 20-Zoll-Rad dabei, aber das liegt am Gepäckträger.
Ah, okay.
Also, ja, man weiß es ja nicht, auf was für Ideen kommen. Und das ist natürlich schon auch eher eine Veranstaltung, das sind eher so kleine Rahmenbauer, die sich da treffen und ihr Bierchen trinken und zusammen gucken, wo kriegen wir denn Teile her und was machen wir. Und die richtig Spaß haben dabei. Und da kann man vielleicht ein Video verlinken dazu. Ich habe da eins gefunden. Das erste Treffen war jetzt eben in Berlin dieses Jahr und es war ein voller Erfolg. Also es waren wohl 100 Leute da mit ihren Rädern. Aha. Und das zeigt auch, wie vielleicht auch ihr schon seht, diese Kompaktradklasse 20 Zoll in dem Bereich, die etabliert sich so langsam und also auch über Easy hinaus. Und mittlerweile die größeren Hersteller so ein Kompaktrad im Programm. Und da gibt's auch jetzt in dem Fall natürlich die spezielleren Sachen sind dann eben aus Stahl gemacht und gelötet und so. Das wird sich in der Serie wahrscheinlich nicht durchsetzen lassen, obwohl Brompton immer noch lötet. Es gab da noch eins, Milara heißt es. Aber da kann sich jeder so ein bisschen umtun. Das ist auch ein ambitioniertes Projekt, ein bisschen näher an der Serie vielleicht schon dran, als das von Paul. Das ist ein 20-Zoll-Kompaktrad mit einem Maleantrieb drin.
Und dann gab es ja das Lachs noch, oder Lachs, ne?
Das Ach so, ja, ja, das Lachs gibt es ja immer und die gewinnen auch dauernd Preise.
Genau, die haben nämlich, ich weiß nicht, welchen Preis sie gewonnen haben, aber die haben ja auch
den Cargo-Bike, glaube ich, oder?
Ach, war das Cargo-Bike? Kann sein, ja. Also den haben sie auch zurecht, weil das ist ja wirklich ein sehr schönes und clever gemachtes Rad, haben sie gewonnen. Und dann hast du, also dann haben wir beide ein kleines Rad übersehen, ne?
Also ich habe es gesehen,
Ach so, du hast es
aber
gesehen.
ich habe es gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen, weil sowohl, also es gibt ja so diese kleinen Cargo-Bikes, das Muli zum Beispiel,
Ja.
das ja ein tolles Rad ist und ja alles richtig macht. Die haben Muli, entschuldige, Muli hat den Cargo Bike Award gekriegt und Lachs, glaube ich, City Bike oder so. Das Muli hat den Cargo Bike gewonnen, den Cargo Bike Award gewonnen für ein Muli EU, also ein Rad, das ja so vollständig wie möglich aus Teilen aus der EU hergestellt wird, mit einem Bosch-Antrieb und einem 3x3-Narbe. Und wie, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber Muli fertigt ja in Köln.
Ja.
Das sind zwei Roboter mittlerweile, die da schweißen. Also ein Robby, die haben keine Namen. Also der eine Robby, der schweißt die Gepäckträger vorne, also diese Faltbox, nenne ich sie mal. Und der andere, der schweißt jetzt am Rahmen mit. Es gibt auch noch Schweißer, die ihn unterstützen dabei, also da werden auch Teile noch von Hand gemacht, aber die werden da immer professioneller und das machen die mitten in Köln. Da kann man auch gerne hin, hat er gesagt. Also nicht nur wir, die haben ein Showroom und da kann man gucken.
Ich war da schon mal und habe auch dem Roboter beim Brutzeln zugeguckt. Damals, das war vor 2 Jahren, sage ich mal, da hatten sie nur einen für die Körbe vorne.
Genau.
Und die E-Bikes, also die E-Bike-Rahmen, wurden damals nicht in Köln hergestellt, sondern bei einem anderen Hersteller, aber auch in Deutschland. Da weiß ich jetzt nicht, ob das kann gut sein, dass sie immer noch mit dem zusammenarbeiten, weil die hatten halt diese, da ging es so um die Motoraufnahmen und so, und das konnten sie in Köln nicht so gut machen. Da hatten sie nur so Schweißlehren für die nicht motorisierten Räder. Die haben sie zu dem Zeitpunkt in Köln gemacht. Und kann sein, dass sie das jetzt auch nach Köln verlegt haben. Auf jeden Fall, egal ob in Köln oder woanders in Deutschland, kommt auf jeden Fall, aus Deutschland oder aus der EU auf jeden Fall.
Ja. Und diese Fahrzeugkategorie, wo das Muli ist zum Beispiel, also diese kompakten Cargo-Bikes, da ist ja auch das Unit ziemlich populär.
Genau.
Y-Doppel-O-N-I-T. Viele Leute haben es vielleicht schon gesehen, auch die haben, glaube ich, letztes Jahr schon ein Fahrrad in einem schönen Violett gezeigt, was definitiv die Farbe der Messe war. Also man sah viele violette
Ja, das
Fahrräder
stimmt,
dieses
ja.
Jahr. Und Unit ist ja auch quasi ein bisschen ein Longtail, also du hast vorne eine Ladefläche. Und dann bin ich vorbeigelaufen an dem Stand und habe ein paar Bilder gemacht. Ich war auf dem Weg woanders hin
Aha.
und gestehe, dass ich im Nachhinein beim Bilder durchgucken gesehen habe, okay, das ist anders.
Ah ja,
Also
das.
Unit hat jetzt auch ein Kompaktrad mit 18 Zoll Reifen, das sie sowohl mit als auch ohne Motor anbieten. Und das ist durch diese 18 Zoll Räder natürlich nochmal eine Nummer kompakter. Ich bin es nicht gefahren, also ich werde auf der nächsten Messe auf jeden Fall aufpassen und mir das genauer ansehen. Ist auf jeden Fall sehr schön, das Rad. Sieht schick aus und ist auch relativ günstig.
So, sollen wir noch mit
Und
Fahrrädern weitermachen oder sollen wir noch zu den Veranstaltungen gehen?
ich würde unbedingt auch, also wir haben das neue Mustache angeguckt.
Ah.
Was ich schon wichtig finde, weil seit es E-Bikes gibt und haben sich ja diese Modellzyklen ein bisschen verändert. Also es kommt nicht mehr jedes Jahr ein ganz neues Rad raus. Und und neues Design und neue Farben und sondern es dauert ein bisschen länger, weil die Entwicklungskosten natürlich höher sind. Und bei Cargo Bikes würde ich mal sagen, dauert es noch ein bisschen länger. Urban Arrow hat ein paar Updates jetzt in ihren neuen Modellen. Die sieht man teilweise gar nicht, aber das ist einfach, die werden besser mit den Jahren. Und wenn man sich dann eins aus der ersten Serie anguckt und ein aktuelles, sieht man schon, okay, da hat jemand mitgedacht, mitgelernt. Und bei Mustache ist es ähnlich. Mustache hatte ein Lastenrad, das Learn-D 20, Learn-D war. Und das haben sie auch immer noch, aber wer es das erste Mal sieht, denkt, okay, da fehlt was. Die haben das Oberrohr weggelassen bei dem Rad.
Also bei dem neuen, meinst du?
Bei dem neuen Rad haben sie das Oberrohr weggelassen. Und zwischen auf dem Unterrohr ist aktuell noch, also wenn man auf die aktuelle Mustache-Webseite guckt, das kann man vielleicht nochmal hin, weil dann hat man es noch im Kopf. Da ist noch die Version, die bis jetzt erhältlich ist, die hat auf dem Unterrohr quasi den Akku montiert von dem Bosch-Antrieb. Und
Ja.
der ist jetzt weg. Der fehlt. Und dann dachte ich erst, okay, wo ist der hin? Ist der in dem Rohr drin? Aber haben sie nicht gemacht, weil sie wollen es wartungsmäßig und vor allem auch robust haben. Also der Motor ist jetzt hinterm Sattelrohr angebracht, so ähnlich wie bei einigen kompakten Rädern auch, ob das jetzt ein Kio oder Easy oder.
Ich bin gerade auf der Website und das gab es vorher schon quasi als Zusatzakku. Also da ist
Dahinter.
ein, richtig, da ist quasi hinterm Sattel, so wie bei Easy und bei Turn oder so ähnlich, ist quasi auch ein Akku zusätzlich. Das heißt, du konntest bei dem aktuellen noch, konntest du zwei Akkus unterbringen. Also einer vorne im Rahmen und der andere hinten senkrecht.
Okay, da habe ich da gar nicht genau hingeguckt, aber vielleicht hat Ihnen auch die Erfahrung gezeigt, das macht fast niemand, einen zweiten Akku kaufen.
Ja, und möglicherweise, wenn Sie ein neues Bosch-System haben, dann können Sie ja vielleicht auch noch einen Range Extender hinmachen. Oder es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, was
Ich
noch
weiß nicht,
unterzubringen.
ob Sie es anbieten, einen Range Extender. Aber es gibt zumindest bei dem neuen Motor verschiedene Größen, also bei dem neuen Akku verschiedene Größen. Und die Erfahrung zeigt schon, dass die meisten Leute wirklich ihren Akku einfach dann laden und du keine zwei brauchst. Und so spart man sich den, also den vorne, den gibt es nicht mehr auf dem Unterrohr. Was sie jetzt gemacht haben, sie haben das Unterrohr oder das in dem Fall dann das Hauptrohr deutlich größer dimensioniert. Das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf,
Ah, doch.
aber es ist größer und hat auch also ist ein Strangpressprofil, hat so verschiedene Kammern drin, die das Ganze dann auch noch verstärken, weil das Ganze muss ja wirklich stabil sein. Das Fahrrad soll nicht flattern und es sieht stimmig aus, das Rad. Also da fehlt jetzt nichts, ne?
Ja, was mir gut gefallen hat, ist, da waren Aufkleber drauf. Und zwar, ja, Designaufkleber. Und wie hieß der Designer, mit dem wir gesprochen haben?
Duncan Smith heißt
Wo kommt der her?
er. Der war vorher bei einem anderen Lastenradhersteller, aber er ist, glaube ich, weiß ich nicht.
Also,
Amerikaner oder Kanadier, ich weiß es nicht.
Also
Auf jeden
jedenfalls
Fall,
hat.
er ist aber umgezogen, er lebt jetzt in Frankreich.
Ah ja. Also dieses Rohr, quasi das Hauptrohr, ist ja sehr breit und da ist ein breiter Streifen drauf mit einem Muster, sage ich mal. Das Rad dort, das war grau, oder?
Ja, das war irgendwie so ein, oder so Eierschale, so ein bisschen,
Ja, und da war,
off-white.
glaube ich, ein gelbes Muster drauf oder so. Und er hat gemeint, wird's mehrere geben, weil anscheinend stehen die Leute in Frankreich auf sowas. Die mögen ihre Fahrzeuge selbst gestalten. Und dann fiel mir ein, dass man ja zum Citroën Ami dieses kleine Auto eben, da kann man auch Aufklebersets dazu kaufen. Und vielleicht ist das einfach so ein französisches Ding, dass die gerne ihre Sachen selbst gestalten. Finde ich gut. Und das sind, also das ist so ein dicker, dicker Kunststoff, also fast so, es gibt ja so Rahmen, vielleicht Leute unter den Hörern, die ein Mountainbike haben, ein aktuelles, da sind ja oft so unten am Rahmen sind so Rahmenschutzaufkleber drauf. Also so eine Stärke hat das Ding. Das heißt, gleichzeitig hat es wahrscheinlich auch eine Schutzwirkung, wenn du da drüber steigst über das Rohr und mit dem Fuß hängen bleibst, dann schützt das auch den Lack, ne?
Also diese Design-Features, das war das, also oder Design, diese optische Schnickschnack ist das eine, was aber ja sehr schön ist, was sie aber noch gemacht haben. Sie haben einen wirklich aufwendigen Bänder konstruiert,
Oh ja.
der echt gut funktioniert. Weil die Sache ist ja die, wenn man sich da so ein Cargo-Bike anguckt und Longtail, dann funktioniert es immer easy und dann boxt es auf den Ständer. Aber da hockt niemand drin zum Beispiel oder du hast es nicht beladen. Aber lass da mal die 60 Kilo drin sitzen, die zugelassen sind. Egal, ob du Steine reintust oder zwei oder drei Kinder, dann wird es ein bisschen schwieriger und das funktioniert richtig gut. Da ist ein großer Hebel dran und du kannst auch ohne abzusteigen mit der Ferse auf einen kleinen Hebel drücken und einfach runterfahren. Von dem Ding.
Ja.
Das funktioniert sehr gut.
Ist das eine Sache, die Mustache selbst entwickelt haben oder kann man das irgendwo einkaufen?
Das kann man nicht kaufen.
Haben Sie selbst gemacht?
Das muss man selbst machen. Tern hat ja sowas auch, sowas ähnliches, den
Ja.
Atlas nennt sich das. Bei Tern ist es allerdings so, und das bedenkt man auch nicht unbedingt, bei Tern ist es eher eine Verriegelung. Weil manchmal steht ja das Cargo-Bike dann auf der Wiese, wo man werbungsgerecht Volleyball spielt oder so. Irgendwie krumm dran und wenn das dann ein bisschen schräg steht, dann rumpelt es runter vom Ständer und liegt dort.
Ja.
Und ja, weil es einfach ja relativ einfach runter von dem Ständer runterzufahren sein soll. Und um das zu vermeiden, hat dann Turn eben diese Arretierung da drin, wo du einen Hebel ziehst und dann kannst du runterfahren. Und bei Moustache ist es eben noch eine Nummer aufwendiger gemacht, sage ich mal. Aber es sieht robust aus, fühlt sich robust an. Und zusammen mit dem neuen Lenker, den sie jetzt haben, ein bisschen höher, bisschen ergonomischer und praktischer. Also das Rad sieht nicht neu aus, ist aber so viel anders dran. Fand ich
Also
sehr gut.
ich finde im Vergleich zu den Bildern, die man sieht auf der Website, sieht es sehr neu aus.
Okay. Natürlich, weil es auch eine Federgabel vorne hat. Das ist auch wichtig, das haben sie auch gesagt. Braucht man unbedingt. Und was ich noch sagen wollte, was auf der Messe war, das habe ich noch nie gesehen vorher. Und das ist mir auch nicht direkt gleich aufgefallen. Das ist ein bisschen, da kann man sich wundern drüber. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Kommt jetzt aus heiterem Himmel, Hans.
Ja.
Das ist nämlich von Diamant.
Ah, okay. Und pass auf, das muss dann auch unser letztes Thema sein, weil ich dann
Gut.
los muss. Und alles andere machen wir dann in der nächsten Sendung.
Alles klar. Aber das ist so spannend, finde ich. Das ist nämlich, das ist ein neues Tiefeinsteigerrad, beziehungsweise ein neues E-Bike. Das nennt sich Suvea.
Aha.
Suvea Trip Plus, Trip Pro gibt's. Es sieht aus wie ein, ja, normaler Tiefeinsteiger. Aber es gibt zum Beispiel einen Accessory Bar dazu. Das ist ein Oberrohr, das du dir reinschrauben kannst. In das Rad. Das sieht dann aus wie ein Herrenrad. Bei diamantrad.com auf der Webseite sieht man das, Suvea.
Ja, wir haben auch einen
Und
Link dazu dann,
ja.
ja.
Und an diesem Accessory Bar, da kannst du vorne ein Täschchen dran schrauben, eine Trinkflasche, ein Schloss oder keine Ahnung. Das finde ich, weil das Rad hält ja gut. Also du brauchst kein Oberrohr, damit stabiler wird. Aber
Ja.
wenn du wenn du sagst, du möchtest ein paar mehr Sachen daran machen oder sowas, dann mach dir den Accessory Bar drin. Bin mal gespannt, ob das andere abgucken. Weil erstmal dachte ich, boah, hier Fake-Oberrohr. Aber ganz dumm, muss ich sagen, finde ich die Idee nicht.
Ja, das sind so, wie so, ja, so Bikepacking-Accessoires dran. So, ja, so, genau. So eine Tasche, die ja sehr praktisch ist auf dem Oberrohr, so eine Oberrohrtasche, wenn du von oben reingreifen kannst. Und dann haben sie noch irgendwie unten drunter eine Packtasche gemacht. Also es ist wirklich nicht dumm. Also wenn du, ich bin ja kein großer Freund von multifunktionalen Fahrrädern, aber wenn du sonst, also meinetwegen im Alltag mit einem tiefen Durchstieg fährst und dann eine längere Tour machen willst, auch mit dem Rad, dann kannst du es da eben ausrüsten mit Packmöglichkeiten, die dann im Zentrum und schmal im Rad drin sitzen. Finde ich gut. Also es sieht ganz, ganz schön aus. Was mich ja immer irritiert bei Diamant, ist das Logo mit diesem Kopf.
Ich habe neulich mal gelernt, wo es herkommt. Also ich finde es auch ulkig.
Ich habe es auch gelernt und mir war gar nicht klar, dass das uralt ist. ich finde es seltsam. Ich würde diese Comic-Anmutung, die passt irgendwie nicht dazu, finde ich.
Finde ich auch komisch, weil mir gefällt der Name Diamantrad.
Ja.
Also ich finde es toll. Und das ist ja auch.
Und ich würde ja eher, so kürzlich gab es ja großes in der Designer-Szene, große Aufruhr über das Jaguar Rebranding, ne?
Ja, genau.
Und Jaguar hat ja auch, die haben ja so eine Legende und sowas. Und bei Diamant, ich habe, also andererseits, mir ist es noch nie groß aufgefallen, weil ich glaube, selbst auf dem Lenkerkopf haben sie andere Zeichen drauf teilweise, oder? Sie haben es irgendwie dezent. Jedenfalls der Diamantschriftzug, der hat so was Klassisches, ne? Sieht so aus wie so ein, könnte auch Lambretta sein oder sowas. Hat so was leicht Retromäßiges noch.
Ja.
Naja.
Und aber anscheinend funktioniert es ja ganz gut. Diamant, wissen ja die allermeisten, gehört zum Trek-Konzern.
Mhm.
Und dort werden, wenn ich richtig informiert bin, bei Diamant auch Trek-Räder montiert zum Teil. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gehört zu einem großen Konzern. Und diese Idee mit diesem Accessory Bar jetzt finde ich wirklich spannend. Das Logo, muss ich dir recht geben, finde ich ulkig. Aber bin mal gespannt. Also das sind so Kleinigkeiten, die dann plötzlich auftauchen. Mhm.
Okay.
Und über dies noch eine Menge zu reden gibt, dann in der nächsten Folge.
Ja. Wahrscheinlich passieren noch andere Dinge in der Zwischenzeit, aber wir müssen auf jeden Fall noch über die Vorträge sprechen, die es gab.
Auf jeden Fall, die waren sehr spannend. Ja.
Da kommen wir heute einfach nicht mehr dazu. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch, liebe Höris, in einen hoffentlich sonnigen Tag. Also ich gehe davon aus, dass das Wetter noch ein bisschen hält und wünsche euch erstmal schöne Frühlingsfahrten.
Und wenn das Wetter dem April gerecht wird und macht, was es will, dann auch.
Genau.
Von meiner Seite nehme ich es, wie es kommt.
Jawohl. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Tschüss.
Ciao.